aus dem vierten Kapitel, die Verse 32 bis 35 lesen. Das ist ein Ausschnitt aus einem größeren Kapitel. Der Mittelpunkt dieser Geschichte ist die Geschichte von Elisa und dem toten Knaben, dem Knaben von dieser Frau aus Schunem, die er zum Leben, den er zum Leben erweckt. Und die zentralen Verse, die ich da jetzt herausnehme, Vers 32 bis 35 lauten: Und als Elisa in das Haus kam, dieser Schunemiterin, siehe, da war der Junge tot, auf sein Bett hingelegt. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter ihnen beiden zu und betete zu dem Herrn. Und er stieg auf das Bett und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf dessen Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und beugte sich so über ihn. Da wurde der Leib des Kindes warm. Dann ging er wieder im Haus einmal hierhin, einmal dorthin und stieg wieder hinauf und beugte sich über ihn. Da nieste der Junge siebenmal und der Junge schlug seine Augen auf. Ich denke, wir kennen diese Geschichte alle. Diese Geschichte ist eine Geschichte, die uns als Gemeinde schon von mehr als 20 Jahren als ein klares prophetisches Wort gegeben wurde und das bis heute seine Gültigkeit nicht verloren hat. Und deswegen greife ich es auch wieder auf, weil wir gerade auch in diesem Prozess sind, wo wir uns ganz neu auch ausrichten auf den Dingen, die der Herr schon gesprochen hat und wie er mit uns weitergeben will. Und damals hat er uns durch diese Geschichte eine prophetische Botschaft vermittelt. Und die prophetische Botschaft lautete so: So wie Elisa sich auf den toten Knaben legte und ihm Leben einhauchte, so legt Jesus seinen Leib auf diese Stadt, um ihr neues Leben einzuhauchen. Das war für uns eine der größten, wichtigsten Verheißungen, die wir aus der Bibel heraus für Erweckung und neues Leben in dieser Stadt geschenkt bekommen haben. Und das, was mit dieser Stadt zu tun hat, das ist adäquat natürlich auch in genau derselben Weise auch anwendbar auf alle die Orte, in denen wir leben, wo wir herkommen, auf die Umgebung. Aber ich denke, dass Gott hier in besonderer Weise gesprochen hat, auch zu dieser Stadt, weil wir durch die Länge der Zeit überzeugt davon sind und immer mehr, dass er diese Stadt erwählt hat. Nämlich dazu, dass von dieser Stadt etwas ausgeht, was auch etwas andere Gebiete beeinflusst. Und darum ist das, was Gott hier tut, auch etwas, was er immer wieder in den Vordergrund stellt. Aber das heißt immer zugleich, dass das, was er hier tut, auch in den umliegenden Gebieten tut. Das gehört zusammen. Und lass mich aus dieser Geschichte ein paar Aspekte herausstellen oder kurz andeuten, die diese Botschaft noch einmal ein bisschen griffiger machen. Unter diesem Thema, dass es eine Botschaft ist für diese Stadt, aber auch für andere in dieser Umgebung. Man kann es auf jede anwenden letztlich auch. Aber da sind einige Dinge drinnen, die ich einfach noch immer wieder einmal hervorholen möchte, für uns, für mich sehr wichtig und ich denke für jeden von uns. Ein Aspekt, der mit dem das Ganze hier beginnt, ist der tote Knabe. Und der tote Knabe ist in der Botschaft, die uns da Gott gegeben hat, ein Bild für eine geistlich tote Situation. Ist ein Bild für die geistlich toten Menschen in unseren Gebieten, in unserer Stadt, ist ein Bild für eine geistlich tote in der Neustadt, Neunkirchen, wo auch immer man das jetzt anwenden will. Also ein Bild für diejenigen, die in unserer Umgebung wohnen, in unseren Städten wohnen und die Jesus nicht kennen. Und die Bibel bezeichnet sie als geistlich Tote. Und ich denke, wenn wir so eine reale Geschichte, wie sie hier ist, wo eine Mutter ihren Sohn verliert und der wirklich mausetot ist, wenn wir sozusagen von daher denken, dann wird uns vielleicht auch noch dieses Todsein, auch wenn wir es jetzt geistlich übertragen, in seiner Dramatik stärker. Ihr Lieben, es ist eine wirklich dramatische Situation, der geistliche Zustand des Todes. Dass also in unseren Städten und in unserer Umgebung Menschen leben, die geistlich tot sind, ist dramatisch. Das ist nicht nur eine Feststellung, sondern das ist eine Katastrophe. So wie für die Mutter es eine Katastrophe war, dass der Knabe tot war, das ist nicht einfach eine Feststellung, na ja, jetzt ist er tot, sondern das ist im Grunde genommen etwas, was höchste Dramatik bedeutet, dass wir umgeben sind von so vielen Menschen, die geistlich tot sind. Und seht ihr, ich denke mir immer wieder, das Problem, so wie ich es auch erlebe, ist, dass wenn ich mit geistlich toten Menschen in Berührung komme, dann schauen die gar nicht tot aus. Das ist, wir sehen an ihnen nicht die Dramatik ihres geistlichen Zustandes. Das ist ein wirkliches Problem und auch immer wieder eine Täuschung oder auch eine Beruhigung, dass wir sozusagen gar nicht erkennen, den Zustand, in dem sie sind, in ihrer Dramatik. Denn diese Leute, die sind sehr lebenslustig, sie sind sehr anständig. Viele Leute sind sehr, haben auch einen sehr guten Ruf und sie sind beeindruckend für uns. Manchmal sind sie wirklich ein Vorbild für uns und vieles mehr in unserem Nachbarschaft, in unserem Arbeitsfeld, überall, wo wir Menschen kennen, gibt es doch so viele Menschen, denen man doch das überhaupt nicht ansieht, die Dramatik, in welchem Zustand sie sind. Wenn alle diese geistlich verlorenen Menschen wie ein Wrack aussehen würden, ja, so ein menschliches Wrack, dann täten wir uns leichter. Dann würden wir ständig viel mehr erinnert daran, an ihren geistlichen Zustand. Aber der äußere Zustand lässt es nicht erkennen. Und wir verkehren mit ihnen ganz normal. Ohne diese Gewissheit oder diese Erkenntnis, wie dramatisch der Zustand all dieser Leute sind, auch wenn sie sehr edel und wenn sie sehr vorbildhaft und was auch immer es ist. Ihr Lieben, ich glaube, dass es wichtig ist, und ich muss mir das immer wieder sagen, dass die Tatsache, dass diese Menschen geistlich tot sind, ist realer als das, was ich mit meinen Augen sehe. Aber im Normalfall ist es umgekehrt. Realer ist ihnen, dann geht's eh gut. Und viele zumindest, ja. Und dieser geistliche Zustand bekümmert uns nicht so sehr. Aber die geistliche Wirklichkeit, die reale Wirklichkeit ist, es ist äußerst dramatisch, in welcher Situation sie leben, wie auch immer ihr äußerer Umstand ausschaut. Und deswegen ist es wichtig, die eigentliche Realität mehr zu erfassen. Und ich denke, wir müssen auch viel mehr dafür beten, dass der Geist Gottes uns diese Dramatik des geistlichen Zustandes der Menschen um uns herum als einen Todeszustand ohne Hoffnung noch viel mehr ins Herz legt. Die Dramatik dessen, dass diese Menschen verloren sind. Und daraus ergibt sich ein zweites, ich versuche einfach nur so Stichpunkte herauszugreifen aus der Geschichte, daraus ergibt sich ein großer Schmerz. Der Schmerz spielt eine große Rolle in diesem Zusammenhang. Ihr Lieben, Die Mutter hatte einen riesigen Schmerz über dieses tote Kind. Und wir müssen das ja auch noch einmal ein bisschen verstärkt so sehen. Die Mutter, also dieses Ehepaar, hatte ja gar keine Kinder. Das war schon einmal ein Schmerz. Bevor sie dem Propheten Elisa begegnet sind, und sie hat ja dann dem Elisa ein Zimmer eingerichtet bei sich, weil er immer wieder vorbeigekommen ist, als einem Gottesmann. Und eines Tages hat dann der Elisa sie rufen lassen und gesagt, was kann ich dir Gutes tun? Ich möchte so gerne irgendetwas Gutes tun, dafür, dass du mich so betreust. Und dann kam heraus, dass sie kein Kind hatte und dass das ein Wunsch war. Und dann prophezeit der Elisa ihr ein Kind, das sie im nächsten Jahr gebären sollte. Und sie war hoch erstaunt, denn ihr Mann war ja schon sehr alt, also das heißt biblisch ein Greis. Und es bedeutete natürlich ein Wunder, wenn das geschehen würde. Und dieser Knabe wurde geboren und wuchs heran und in einer Situation starb er. Ihr Lieben, was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Der Schmerz darüber, dass man ein Kind verliert, ist größer als der Schmerz darüber, dass man gar keines hat. Der Schmerz vorher war auch groß, ja? Aber der Schmerz darüber, dass sie es bekommen hat und jetzt verliert, das ist noch ein größerer Schmerz. Und ich glaube, das ist das Bild für den Schmerz, den Gott hat mit den verlorenen Menschen. Ihr Lieben, wir müssen, glaube ich, etwas von diesem Schmerz wieder fühlen. Oder wir müssen Gott bitten, dass er uns etwas von dem Schmerz mitteilt, den er hat über die verlorenen Menschen. Er hat diese Menschen geschaffen, nicht dazu, dass sie verloren sind. Er hat sie geschaffen dazu, dass sie eben Gemeinschaft mit ihm haben, dass sie in seine Herrlichkeit gehen. Und er hat so viele Menschen verloren, so wie die Mutter ihr Kind verloren hat. Dadurch, dass diese Menschen sich abgewendet haben, dass sie getrennt sind von ihm, dass sie in Sünde leben und so weiter und so weiter. Diese ganze Geschichte. Aber ich sehe irgendwie, ich spüre irgendwie, das, was Gott empfindet, ist ein Schmerz des Verlustes. So, dass er eben auch darüber weint. Ich glaube, das ist ein Bild von Gott, das wir neu auf uns wieder zukommen lassen müssen, einen weinenden Gott. Einen Gott, der weint über den Schmerz, aus dem Schmerz heraus, dass er so viele Menschen verloren hat, jetzt im Bild gesprochen. Und dieser Schmerz, der findet ja einen Ausdruck in Gott. Denken wir natürlich sofort an die Geschichte, das Gleichnis von dem verlorenen Schaf. Ihr Lieben, es ist ja wirklich eine großartige Sache, die uns da vor Augen gestellt wird. Der gute Hirte, der 100 Schafe hat, und eines geht verloren. Eines in diesem Bild. Und was tut der gute Hirte? Der Schmerz des Hirten über dieses eine verlorene Schaf ist so groß, dass er die 99 anderen, zwar in einem sicheren Gehege, zurücklässt und sich auf die Suche macht für dieses eine verlorene Schaf. Man muss sich das mal vorstellen, jetzt im Sinne dessen, wie Gott ist. Wenn ich anfange, das ein bisschen mehr auf mich wirken zu lassen, dann denke ich mir, Gott ist doch ganz anders, als ich so oberflächlich immer mal vorstelle. Also, so oberflächlich gesagt könnte man ja meinen, okay, Gott ist die ganze Zeit damit beschäftigt oder mehrheitlich oder hauptsächlich damit beschäftigt und seine Aufmerksamkeit liegt auf seinen Kindern, also auf uns, die wir ihm nahe sind und die angenommen haben, die Erlösung, die er uns angeboten hat. Und er freut sich an uns und er arbeitet mit uns und er führt uns und leitet uns, beschützt uns, bevollmächtigt uns und ist in großer Freude über uns. Und dabei kommt so irgendwie der Gedanke, wir denken es ja nicht aus, aber ich sag's einmal jetzt so, dass die anderen, die verloren sind, sie so wie auf einem Abstellgleis. Und wenn dann einmal einer umkehrt und sich Gott wieder nähert, dann nähert sich Gott auch ihnen und holt sie herein. Aber dieses Bild von dem verlorenen Schaf lässt ein anderes Gottesbild unter uns erscheinen. Er lässt eher die 99 zurück, also jetzt nicht unbewacht und so weiter, das ist nicht gemeint, aber seine ganze Aufmerksamkeit, scheinbar ist seine größere Aufmerksamkeit auf die Verlorenen gerichtet. Seine ganze Aufmerksamkeit, und das ist kein Widerspruch zu der Aufmerksamkeit, die er uns schenkt, ja, überhaupt nicht. Gott hat da kein Problem in diesem Zusammenhang. Aber vielleicht ist, weil sein Schmerz, den er hat, ist so groß, dass er mit ganzer Aufmerksamkeit sich nun dem Verlorenen zuwendet. Er macht sich auf den Weg, um dieses verlorene Schaf zu retten. Seine Konzentration ist da mehr auf die Verlorenen, auf das verlorene Schaf ausgerichtet, als auf die anderen 99, die gerettet sind. Das gibt für mich irgendwie eine Verschiebung im Gottesbild. Darf ich es einmal so sagen, jetzt ein bisschen so systematisch ausgedrückt. Aber das möchte ich gerne in meinem Leben vollziehen, mehr und mehr, dass ich den Geist Gottes bitten möchte, dass er mir etwas von dem Schmerz, den Gott hat über verlorene Menschen, für ein verlorenes Wiener Neustadt, für ein verlorenes Neunkirchen und Pitten und Locknitz und welche Orte man auch hat, aufs Herz legt. Den Schmerz, den er hat. Und dass ihm diese Leute überhaupt nicht egal sind. Dass er nicht nur in Freude schwelgt über uns aus diesen Orten, die ihm gehören. Und er schwelgt in Freude darüber. Aber das hindert ihn nicht, mit einem tiefen Schmerz in seinem Herzen, nach denen sich auszustrecken, sie nicht auf ein Abstellgleis zu schieben und sagen, ja, wenn ihr dann einmal umkehrt und euch besinnt, dann ist okay, dann werde ich mich euch wieder zuwenden. Nein, er geht ihnen nach. Das ist eine Tätigkeit. Das ist etwas, was von Gott ausgeht. Und das ist etwas, was mich total berührt. Und das sollte auch uns berühren. Und dafür möchte ich gerne, dass wir für mich, dass ich in diese Bewegung Gottes, in die Bewegung seines Herzens, in die Bewegung dieses Schmerzes irgendwie hineintauchen kann. Und seht ihr, aus diesem Schmerz heraus, kommt ja sofort eine andere Herzenshaltung, die damit verbunden ist und die wir so dringend brauchen, das ist das Erbarmen mit den Verlorenen. In Gottes Herzen ist das Erbarmen für die Verlorenen. Ihr Lieben, es hat vor vieler Zeit auch, hat die Uli mal so ein Bild gehabt, das auch für Wiener Neustadt gilt, wo sie so entlang einer Straße links und rechts hat sie gesehen, lauter Tiere, die verschmachtet sind und die verändert sind in der Nähe von so kleinen Pfützen, die sowieso nicht genug Wasser geben und auch nicht helfen könnten. Also ein Bild von verlorenen und verschmachteten Menschen hier in dieser Stadt. Wir erinnern uns an die Situation in Matthäus 9, wo es heißt über Jesus, und als er die Volksmenge sah, da erbarmte er sich. Das Wort Erbarmen, das hier verwendet wird, wird nur verwendet, wenn es ein Erbarmen Gottes ist. Im Zusammenhang mit Jesus und mit Gott wird das verwendet. Und das heißt, es drehte ihm die Eingeweide in sich um. Vor Erbarmen. Das ist der stärkste Ausdruck, den man überhaupt verwenden kann für Erbarmen. Und das ist übrigens ein Wort, das von seinem Stamm her etwas ausdrückt von dem Erbarmen einer Mutter für ihr Kind. Das leitet uns wieder zu dieser Geschichte hier. Es geht also ein roter Faden durch von diesem Erbarmen. Von diesem Erbarmen, das Gott hat, dass es ihm sozusagen die Eingeweide umdreht. Das heißt, es muss ein unglaublich starkes Erbarmen sein. Er hat dieses Erbarmen mit den Verlorenen. Versteht ihr? Er hat nicht nur Erbarmen mit uns Gläubigen, wenn wir einmal sündigen, sondern er hat, und wir denken immer, ja, er hat sehr Erbarmen mit uns, aber über die Ungläubigen, da regiert mehr sein Zorn. Das ist nicht Gott. Das tiefste Empfinden, das er über die Nichtgläubigen hat, ist Erbarmen und Schmerz. Erbarmen und Schmerz. Und ihr Lieben, in der Geschichte von dieser Situation, wo das steht in Matthäus 9, dass er, wenn er die Volksmenge sah, da erbarmte er sich über sie, und dann heißt es, denn sie waren verschmachtet. Verschmachtet. Wie jemand, die keinen Hirten haben. Verschmachtet. Jesus sah in diesen Leuten, die auch quietschlebendig waren und gar nicht verschmachtet aussahen äußerlich, eine verschmachtete Menschheit. Das sind die Augen, die wir brauchen für die Verlorenen unserer Welt. Die sind in den Augen Jesu orientierungslos, ohne Wasser, ohne Zukunft, ohne lebendiges Wasser, meine ich hier jetzt, ja, ohne Zukunft, hoffnungslos, auch wenn ihr Leben noch so gut erscheint. Jesus sah es. Und jetzt drehte sich ihm sozusagen die Eingeweide um. Und daraus heraus, nächstes Vers, der dann kommt in Kapitel 10 am Anfang, wo es dann heißt, und er sandte seine Jünger aus. Und er gab ihnen Vollmacht und so weiter und so weiter. Aus diesem Erbarmen heraus entsteht Aktion. Aus diesem Erbarmen heraus entsteht Sendung. Und wenn ich das jetzt in diese Geschichte wieder hineintrage, dieses Erbarmen, ich glaube, dass es das Erbarmen Gottes war mit diesem toten Knaben, das dazu führte, dass er nun den Elisa als seinen Jünger, als seinen Knecht in seinem Namen hinsandte zu dem toten Knaben. Ihr Lieben, es ist so wichtig, das Erbarmen hat bei Jesus und hat bei Gott immer, löst immer Aktion aus. Sie löst etwas aus, was nun ihn dazu veranlasst, etwas für diese verlorenen Menschen zu tun, sie einfach nicht einfach nur auf ein Abstellgleis zu stellen. Und was hier geschieht ist, er wird da tatsächlich gesandt, von Gott zu dem toten Knaben. Die Frau kommt zu ihm, sie bittet ihn zu kommen, aber er würde es nicht tun, wenn er nicht empfinden würde, dass Gott ihn schicken würde. Und ich glaube, dass Gott ihn erfüllt hat in diesem Augenblick mit dem tiefen Schmerz und mit dem tiefen Erbarmen Gottes über diese ganze Situation. Ihr Lieben, nun ist es interessant. Mir kommt das so vor, wie wenn da diese Dinge, die hier jetzt beschrieben sind, eben auch wie Bilder sind, die wir auf uns übertragen können, auch auf das, was wir hier für eine Aufgabe haben, für unsere Städte und Dörfer, für die Menschen um uns herum, die verloren sind. Das Erste ist, dass der Gehasi, nicht der Gehasi, das ist sein Diener, der spielt auch noch eine Rolle, aber das lasse ich jetzt aus, der Elisa, der bleibt nicht dort, wo er ist, sondern er macht sich auf den Weg zum toten Knaben hin. Das heißt, er kommt dem toten Knaben so nahe, wie es näher gar nicht mehr geht. Eine wichtige Sache, empfinde ich geistlich gesehen. Er kommt zu dem toten Knaben. Er wartet nicht, bis irgendeiner von den, also jetzt umgekehrt, übertragen auf unsere Situation, wir warten nicht, bis irgendjemand von den Menschen, die verloren sind, auf uns zukommen oder auf Gott zukommen und dann fängt Gott erst an, mit ihnen sich zu beschäftigen, sondern wir gehen mit Jesus hin zu dem toten Knaben. So wie Elisa sich aufmachte und Gott mit ihm ging, so gehen wir und Jesus geht mit uns zu den Toten hin. So nahe es nur geht, Er bleibt nicht in Distanz, sondern er überwindet diese Instanz. Und das heißt, dass sich nun der Elisa mit ganzem Herzen unter dem Schmerz, den er von Gott bekommen hat, und dem Erbarmen, das er von Gott bekommen hat, sich nun mit ganzer Aufmerksamkeit diesem toten Knaben zuwendet. Er lässt alles liegen und stehen und geht mit der Mutter. Ein Bild von einer Haltung, wo wir sozusagen spüren, was das heißt, Erbarmen. So wie Jesus, als er sah die Menge, da sandte er seine Jünger und mit den Jüngern ging er mit. Sie waren ja seine Stellvertreter. Und er gab ihnen die Vollmacht, dort wo sie wirkten und dort wo sie sprachen und dort wo sie beteten, da wird Leben eingehaucht. Sie brachten das Leben durch Heilungen, durch Befreiungen und so weiter und so weiter und Umkehr. Leben sollten sie ausbreiten. Aber das bedeutet, dass wir bereit sind, auch uns zu nähern. Er ging dann hinauf in das Zimmer, wo dieser tote Knabe gelegen ist und kam ihm ganz nahe, ganz nahe. Das ist volle Aufmerksamkeit. Und dann heißt es, und er betete. Ein wichtiger Punkt in dem ganzen Zusammenhang. Er betete. Ihr Lieben, das Erbarmen und der Schmerz Gottes für die Verlorenen um uns herum führt immer ins Gebet. Das Erbarmen führt uns zuerst einmal diesen Menschen, die verloren sind, ganz nahe. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter drüber, weil es ist ja noch näher, er legt sich ja drauf, ja. Aber es ist nicht in der Distanz. Er sagt nicht ein paar Worte von der Distanz und sagt, na Gott wird schon machen. Sondern er nähert sich dem, der hier sozusagen jetzt tot ist, diesen Knaben. Und dann heißt es, im Zimmer, wo er dort war, und er betete. Ohne Gebet, ihr Lieben, werden die Dinge nicht passieren. Dass Leben eingehaucht wird, unseren Städten, den Menschen um uns herum. Es steht hier überhaupt nicht, was er gebetet hat. Steht hier nicht. Und er betete, Doppelpunkt, und jetzt kommt das. Aber wenn ich mir überlege, was er gebetet hat oder was in diesem Gebet geschehen ist, dann bin ich mir sehr sicher, dass zwei Dinge in diesem Gebet eine Rolle gespielt haben. Das erste, dass er aus diesem Herzen des Erbarmens und aus diesem Herzen des Schmerzes über den Zustand dieses toten Knaben gebetet hat, um Auferweckung. Ihr Lieben, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, ist es immer Auferweckung. Und das müssen wir uns auch sehen. Das ist nicht, er kommt einfach irgendwie jetzt zum Glauben und lebt halt anders weiter. Das ist eine Totenauferstehung. Jeder Mensch, der zum Glauben kommt, ist eine Totenauferstehung. Das zeigt auch auf der anderen Seite die Dramatik. Der Todeszustand ist echt. Und man kann einen Toten nicht einfach nur belehren und dann wird er halt ein bisschen gescheiter oder ein bisschen weicher. Nein, den muss man auferwecken. Und jedes Mal, wenn das geschieht durch den Geist Gottes, können eh nicht wir, geschieht eine Totenauferstehung. Also das heißt, er hat dafür gebetet, dass Gottes Geist auf diesen jungen Mann kommt und das Leben eingehaucht wird, dass er aufersteht, dass er sozusagen, dass die Kräfte des Lebens in ihn hineinkommen und er aus dem Tode herausgerettet wird ins Leben hinein und wie auch immer das gebetet haben mag. Ihr Lieben, das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, wenn wir das Schmerz und das Erbarmen Gottes haben, dass wir in dieser Weise aus dem Erbarmen heraus anfangen zu beten um Auferweckung der Verlorenen. Und das ist so wichtig, dass es mit dem Schmerz ist und mit dem Erbarmen, das kann ich nicht machen. Da brauchen wir wirklich, wirklich, wirklich Erbarmen von Gott, dass er uns hilft, dass wir diesen Schmerz fühlen. Aber wir müssen es auch zulassen, wir müssen es auch wollen. Wir müssen auch sagen, Herr, wir wollen Anteil haben an dem Erbarmen, das du hast und an dem Schmerz. Und aus dem heraus anzufangen, zu proklamieren das Leben über dem Tod, über unsere die Leute um uns herum, die noch nicht errettet sind. Und ein zweites, glaube ich. Ich kann es nicht nachweisen, weil es ja nicht hier steht. Aber was ich denke, was in diesem Gebet passiert ist, ist, dass der Elisa von Gott gezeigt bekam, eine Strategie, was er tun soll. Denn, das ist ja sehr erstaunlich, ja, was er jetzt tut. Er kniet sich auf das Bett, das ist wahrscheinlich sehr hoch, und hat sich dann auf den Knaben gelegt, und zwar deckungsgleich, Hände auf Hände, Füße auf Füße, Auge auf Auge, Mund auf Mund und so weiter, und hat sich komplett auf diesen, das ist eine sehr ungewöhnliche Sache, sozusagen jetzt zu handeln. Und ich bin mir sehr, wirklich sehr sicher, dass er das nicht einfach nur aus Spaß gemacht hat oder weil ihm ein guter Gedanke gekommen ist oder weil er gesagt hat, das ist vielleicht die beste Methode, wie man das tun würde. Ich bin mir sehr sicher, dass Gott ihm das gesagt hat. Mach so. Wenn wir anfangen zu beten für die Verlorenen, dann wird uns Gott anfangen, Strategien zu schenken. Und ihr Lieben, ich glaube, dass wir schon seit diesen 20 Jahren das eine oder andere an Strategie auch gezeigt bekommen haben, wo wir schon etwas erlebt haben davon. Aber wir brauchen noch viel mehr, viel mehr. Und ich sehe darin auch den Sinn des Gebetes, wenn wir anfangen für eben für Städte oder Dörfer oder was auch zu beten und auch für Einzelne, dass wir dem Herrn zutrauen und es auch erwarten und erbitten, Herr, schenk uns eine Strategie, wie wir dir als Instrument in der rechten Weise zur Verfügung stellen kann, dass du durch uns hindurch Leben einhauchst. Leben einhauchst dieser Stadt, diesen Städten, diesen Menschen. Und ihr Lieben, das, was diese Art, wie Elisa hier gebetet hat, ist für mich jetzt auch ein Stück Strategie, wie Gott zu uns gesprochen hat für diese Stadt. Weil es war nicht so, dass diese Stelle man sich ausgesucht hat, jemand sich ausgesucht hat für Wiener Neustadt, sondern das war wirklich ein prophetisches Wort, unvorhergesehen. Ich möchte, dass ihr, und ihr seid mein Leib, euch auf diese Stadt legt. Als eine grundsätzliche Strategie, da ist noch längst nicht alles an Details offenbart, aber das ist eine Strategie, wo ich denke, so hat Gott gesprochen zu uns. Und er möchte, dass wir dem nachgehen, weiter nachgehen, da haben wir schon angefangen, aber da braucht es noch viel, viel mehr, bis Durchbrüche geschehen, die uns ja Gott auch verheißen hat für unsere Städte und auch für diese Stadt Wiener Neustadt. Und eines, was auf die Stadt legen sozusagen bedeutend, ist ganz sicher, dass Gott möchte, dass wir uns anfangen, in einer ganz intensiven Weise mit unseren Städten und auch mit dieser Stadt Wiener Neustadt identifizieren. Ihr Lieben, das ist ein Prozess des Herzens zunächst einmal. Dass wir uns identifizieren und dass wir die Stadt berühren. Körperlich berühren. Also physisch berühren. Das heißt, mit dem, was wir tun in dieser Stadt. Das heißt, dass wir anfangen, und wir sind schon dabei, und das muss mir immer wieder neu sagen, weil wir da auch einschlafen oder weil auch neue Menschen in unsere Gemeinde kommen, das ist etwas, was Gott uns gesagt hat. Wir sollen uns auf diese Stadt legen, und das gilt auch für die anderen Bereiche hier in dieser Gegend. Uns identifizieren, diese Städte berühren, die Menschen berühren. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit auf sie lenken. So wie nun Elisa seine Aufmerksamkeit lenkte auf diesen toten Damm. So wie der Schafhirte seine Aufmerksamkeit lenkte auf das verlorene Schaf. Und dass wir anfangen, uns vom Geist Gottes geschenkt zu bekommen, eine neue Qualität von Aufmerksamkeit auf die verlorenen Menschen um uns herum. Dass wir uns interessieren für sie, wirklich interessieren und sie nicht als lästig empfinden. Ihr Lieben, es geht uns ja oft so, wenn wir mit Menschen zusammen sind, die nicht im Glauben stehen und wir haben Gemeinschaft oder wir sind irgendwie zusammen, geht uns bald der Gesprächsstoff aus. Wir wissen gar nichts mehr miteinander zu reden, weil da so große Unterschiede sind, ja, auch an Interesse. Und dann sind wir oft froh, wenn das Gespräch endlich zu Ende ist, weil wir nicht mehr wissen, was man sagt. Aber es gibt da wenig Berührungspunkte. Und dann wird es eher lästig. Ich sage es immer ein bisschen stärker, als es jetzt gemeint ist. Ja. Aber da will Gott, glaube ich, etwas verändern. Er will da, dass wir noch sozusagen über gewisse Grenzen gehen, über gewisse Schatten springen und mit einer neuen Aufmerksamkeit und auf Menschen zu begegnen, sie uns wirklich interessieren. Identifizieren heißt, dass wir ihre Anliegen zu unseren machen, ihre Nöte zu unseren machen, ihre Probleme, ihre was auch immer, auch ihre Freuden an uns heranlassen und uns identifizieren. Das ist sozusagen eine Interaktion, von der ich glaube, dass Gott sie benutzt, um Leben einzuhauchen. Das hat etwas zu tun, dieses auf die Menschen legen, auf die Stadt legen, eben mit dieser Sache. Natürlich hat etwas zu tun mit Gebet. Ihr Lieben, dieses Gebet mit einem Herzen des Erbarmens und des Schmerzes. Es sollte immer beginnen, Herr, lass mich Anteil haben an diesem Schmerz und an diesem Erbarmen, das du hast für die Verlorenen. Denn wenn das beginnt, unser Herz zu erfassen, kommen daraus heraus Erbarmen und Aktion. Dann wird der Herr anfangen, wenn wir dann anfangen, in dieser Weise für die Menschen zu beten, das Leben Jesu zu proklamieren über ihnen, dass sie aus dem geistlichen Tod ins geistliche Leben kommen, dann wird daraus auch das werden, glaube ich, noch viel mehr als bisher, dass er uns mit Strategien versorgt, die uns helfen. Das ist für jeden Einzelnen, für die Leute, mit denen er persönlich zu tun hat, und das gilt für uns als Gemeinde, für diese Stadt zum Beispiel. Er wird uns noch mehr zeigen. Und es ist so wichtig, dass wir dann an dem bleiben, was er uns zeigt. Dass wir nicht 100.000 Ideen kreieren, so wie in einer Ideenbörse, tragen wir alles einmal zusammen, wie könnten wir diese Stadt berühren, und dann suchen wir uns die schönsten heraus. Sondern es geht anders. Es geht so, dass der Geist Gottes anfängt, uns übernatürlich Dinge zu zeigen, die vielleicht auch sehr ungewöhnlich sind, manchmal auch sehr klein sind, denn es beginnt immer klein. Aber der erste kleine Schritt ist schon der erste Schritt in die Vollendung. Da ist ein Prozess. Und das ist wichtig, dass wir die Verheißungen ergreifen, die uns der Herr gegeben hat und es immer wieder vor ihm aussprechen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass da ein Schlüssel liegt. Und diesen Schlüssel müssen wir noch lernen, besser zu betätigen. Und das beginnt damit, dass wir uns erfüllen lassen mit dem Schmerz und dem Erbarmen Gottes für die Verlorenen. Als Einzelne und auch als Gruppen, wie Städte. Das gehört zusammen. Und wenn da etwas passiert, wenn wir das zulassen, wenn wir nicht nur beschäftigt sind damit, wie es mir geht und wie ich geistlich weiterkomme, das ist kein Gegensatz zu dem, versteht ihr? Überhaupt nicht. Sondern das ist etwas, was vom Geist Gottes in uns genauso hervorgebracht werden möchte. Dieses Erbarmen für die Verlorenen und der Auftrag, der damit gegeben ist, wo er uns gesandt hat, dass wir ihnen nahe kommen. Und wo das passiert, werden Dinge freigesetzt werden im Sinne auch von Strategien. Und ihr Lieben, das Letzte, das hier ja so schön dargestellt wird, es wird sichtbar, und das ist wieder ein Bild, das, was hier geschehen ist, war so, aber es ist auch ein geistliches Bild. Nämlich der tote Knabe ist nicht gleich zum Leben erweckt worden. Ja? Es war ein Prozess. Wie lang der ist, ist jetzt nicht wichtig. Er hat sich auf diesen toten Knaben gelegt und dann ist er wieder heruntergekommen. Und dann heißt es, und er ging hierhin und er ging dorthin. Was er dabei gemacht hat, kann man sich vorstellen, nämlich beten, bin ich mir auch sicher, dass er da gebetet hat und weiter den Herrn gefragt hat. Also hier, und dann hat er sich wieder auf den toten Knaben gelegt. Und das sagt mir, hier ist eine ständige Interaktion zwischen Gebet und Aktion, zwischen Gebet und Aktion, zwischen Gebet und Aktion. Und ich glaube, dass er sozusagen, dass ein Bild ist für das, aus dem höheren Handeln, aus dem höheren Handeln und wieder hören und dann handeln, dann wieder hören und dann handeln. Als ein durchgehender Prozess. Auch wie wir Städte gewinnen, wie wir Menschen gewinnen für Jesus. Und dann heißt es so schön, und als er sich beim zweiten Mal hingelegt hatte auf den Knaben, dann nieste der Knabe 7-mal und er tat seine Augen auf. Das ist eine schöne Sache. Ich meine, ich will da nichts in den Geheimnissen jetzt geistlich über das Niesen und so. Was es mir nur sagt, ist, das sind Prozesse. Prozesse des zum Leben Kommens. Und die Zahl 7 ist eine Zahl der Vollendung. Das heißt, es beginnt etwa mit 1 und geht auf 7. Das heißt, da sind lauter Schritte dazwischen, bis es vollendet wird. Und es beginnt mit 1, mit einem kleinen Schritt, mit einem kleinen Regung des Fingers des toten Knaben, ja? Und dann noch mehr, und dann kommt Wärme hinein und so weiter und so weiter und so weiter. Bis 7, dann macht er die Augen auf und der Durchbruch ist da. Aber das sind Schritte bis zur Vollendung. 7 ist die Zahl der Fülle und der Vollendung. So wie die Israeliten 7-mal um die Mauern von Jericho gehen mussten. Und am 7. Mal kam der volle Durchbruch. Aber alles, was davor war und gar nicht nach Erfolg aussah, war genauso wichtig. Denn es darf kein Schritt fehlen. Wenn der Knabe 7-mal niesen musste, weil das der Weg war, wie Gott ihn hervor zum Leben bringen wollte, dann dürfte er nicht beim 6. Mal aufhören. Dann dürfte nicht das 3. Niesen fehlen. Entschuldige, wenn ich das so sage, ja? Ich meine, es ist wichtig, jeden Schritt zu achten. Es geht nur darum, dass wir sagen, Herr, wir hören und wir handeln. Wir hören und wir handeln. Wie oft das dauert, es kommt ein 7. Mal. Und es kommt der Zeitpunkt, wo das durchbricht. Es ist ein Prozess. Und wenn man am Anfang noch nicht so viel sieht, und vielleicht bis zum 6. Niesen, es noch gar nicht viel deutlich wurde, aber im 7. macht er die Augen auf. Und dann war ein voller Durchbruch des Lebens vorhanden. So kann es auch geschehen, wenn wir in dieser Weise uns dem Herrn zur Verfügung stellen. Amen. Vater, wir wollen dir von Herzen danken, dass du ein Gott bist, der die Verlorenen liebt, der sie nicht auf ein Abstellgleis geschickt hat, der nicht nur darauf wartet, bis sie endlich auf ewig verloren sind, sondern Herr, du bist ein Gott, der ihnen nachgeht. Und du bist ein Gott, der Schmerz empfindet über die Verlorenheit von Menschen und der Erbarmen hat. Und du bist der gute Hirte, der den verlorenen Schafen nachgeht. Herr, und so wollen auch wir sein, als deine Kinder. Herr Jesus, wir sind ja dein Leib. Und wenn du sagst, du willst, dass du deinen Leib auf diese Stadt legst, das sind wir, so wollen wir das ernst nehmen. Denn wenn wir so handeln, bist du mit uns. Und wir preisen dich dafür, Herr, dass du uns hilfst, dass wir von diesem Erbarmen ganz neu erfasst werden. Vater, ich bitte dich um nichts mehr als um diesen Schmerz und dieses Erbarmen, dass wir anfangen, das in unserem Herzen zu spüren, regelrecht zu empfinden. Dass wir nicht so gelangweilt oft oder so nebensächlich diese Situation der Verlorenen betrachten, dass es nicht eine Sache ist, die uns nicht wirklich angeht, sondern dass du uns zu einer Chefsache machst. Dass wir etwas spüren von diesem vorrangigen Schmerz, den du hast für die Verlorenen und diesem Erbarmen. Lass uns Anteil gewinnen. Und Herr, du hast gesagt, dass du diese Stadt zum Leben erwecken willst. Und das gilt auch für dieses ganze Gebiet hier. Und darum, Herr, wollen wir aus dieser Haltung heraus neu uns aufmachen und den Menschen in diesem Gebiet näher kommen, was immer das bedeutet. Und Herr, weil wir da deine Hilfe brauchen und Offenbarung brauchen, Strategien brauchen, bitten wir dich so sehr, schenk uns Strategien, neue Strategien. Wie wir nahe kommen, wie wir uns identifizieren, wie wir uns auf diese Stadt legen, wie wir uns auf die Verlorenen legen können. Herr, wir bitten dich, dass es geschieht aus Offenbarung, aus einem neuen Hören. Und dafür danke ich dir. Amen.